So, beim letzten Mal waren wir in 2. Chronik 20 und 21 und haben von den Königen Josaphat und Joram gelernt. Und da ist mir selber dann bei Joram ein Fehler passiert, der aber so typisch ist. Ich habe Joram und seinen Sohn Ahasja verwechselt. Und zwar deswegen, weil genau zu derselben Zeit in Israel auch ein Ahasja und ein Joram geherrscht haben, aber umgekehrt. Also in Israel herrschte König Ahab, dann kam sein Sohn Ahasja, der starb ganz kurz darauf an der Krankheit und dann kam dessen Bruder Joram. In Juda war König Josaphat, der starb eines natürlichen Todes, nicht wie Ahab. Dann kam sein Sohn Joram und dann kommt dessen Sohn Ahasja. Und das ist dann manchmal etwas sehr verwirrend. Und es kommt hier im Buch Chronik nochmal eine Verwirrung dazu, weil in Kapitel 21 heißt es dann in Vers 17, es blieb ihm kein Sohn übrig, außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. Und jetzt kommt gleich am Anfang von Kapitel 22, die Einwohner von Jerusalem machten Ahasja, Jorams jüngsten Sohn, zum König. Das klingt für uns total unlogisch. Warum Joahas und jetzt plötzlich Ahasja? Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Namen. Aber da muss man ein bisschen gucken, wie die Hebräer ihre Namen bilden. Ahas ist ein Verb. Ich habe bloß gerade vergessen, was es heißt. Dazu empfehle ich meine zwei Bibelabende quer gelesen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr die Ahnung, wann ich das gemacht habe, aber zur Not bei YouTube gucken. Da habe ich die beiden Abende sind nämlich sogar hochgeladen und habe dann erzählt, nämlich wie die einzelnen Könige heißen und was die Namen bedeuten. Und dann habe ich noch jeweils die Mütter der Könige, weil die auch gleichzeitig Königsfrauen und überhaupt genau. Jedenfalls, Joahas ist für den Hebräer genau dasselbe wie Ahasja, weil das Verb Ahas davor kommt und Jo oder Ja, das ist beides eine Kurzvariante für Gottes Namen. Also, wir haben heute den Namen auf Jahwe rekonstruiert. Allerdings gibt es ja, also, wenn man einen Namen im Hebräischen hat, zum Beispiel der mit Jo anfängt, dann ist es meistens Jeho. Das kennen wir, also wir haben noch so alte Kirchenlieder, die haben wir zum Teil mittlerweile umgetextet, da kommt das noch vor, Jehova. Das hat man aufgrund von der Vokalisation im Hebräischen dann gedacht, ah ja, das heißt also Jehova. Aber es steckt tatsächlich dort drin, solche Namen. Jehonatan, das ist Jonathan. Jehoram, das ist Joram. Immer dieses Jeho. Oder Jesus auf Hebräisch heißt Jehoshua. Und die Kurzform ist dann Jeshua. Da haben sie dann ein bisschen gekürzt. Wenn es hinten dran hängt, steht da einfach ein Ja oder auch mal ein Yahu. Also der aktuelle israelische Ministerpräsident Netanyahu. Da kommt dieses Yahu wieder vor. Also Netan heißt, er hat gegeben. Yahu, Yahweh, also der Herr. Der Herr hat gegeben. Und den Namen Netanyahu oder Netanya, den kennen wir aus der Bibel. Und wenn wir das Yahu jetzt nach vorne stellen, dann haben wir den Namen Jonathan. Übrigens, wenn wir das Yahu ersetzen durch El, also den, also El ist quasi der Titel, das heißt dann einfach Gott, uns wieder hinten dran setzen, dann haben wir statt Netanyahu haben wir Nathanael. Also da merkt man, es ist einfach so ein Zusammenbasteln. Wie gesagt, das macht es jetzt eigentlich irgendwie verwirrend, deswegen braucht man gerne mal so einen Zeitstrahl, auf dem man die Könige drauf hat. Dann, ach, jetzt sind wir bei dem König und bei dem König. Und wenn ich den halt auch nicht unbedingt immer gleich alles komplett parat habe, dann passieren mir solche Dinge wie letztes Mal, dass ich selber die Könige durcheinander gebracht habe und dann hinterher festgestellt habe, oh, halt, Moment. So. längere Einleitung. Und die Einwohner von Jerusalem machten Achasia, Jorams jüngsten Sohn, zum König an seiner Stadt. Denn die streifende Rotte, die mit den Arabern ins Land gekommen war, hatte die älteren Söhne alle erschlagen. Darum wurde Achasia König, der Sohn Jorams des Königs von Juda. Joram hat seine Brüder erschlagen. Und als er dann gestorben ist, hat man ihm alle seine Söhne erschlagen. Und zwar die Horden aus Arabien, die gegen Israel gezogen sind, die Gott erweckt hat. Und das Interessante ist, eigentlich hätte man ja sagen können, die hätten ja auch alle umbringen können. Ist eigentlich sogar logisch, dass man versucht, die Königslinie komplett auszumerzen. Aber da merkt man, dass Gott seinem Wort treu ist. Und zwar seinem Wort, das er David gegeben hat. Dass es David nie mangeln wird an einem, der auf dem Thron Israels sitzt. Kann man natürlich heute sagen, ja, wo ist er jetzt? Er sitzt zur Rechten Gottes, der aktuell Davids Thron beansprucht und der den Thron auch kriegen wird. Also auch hier auf Erden. Aber dass Gottes halt tatsächlich trotz dieser Katastrophe gefügt hat, dass ein Sohn noch geblieben ist. Und interessanterweise zieht sich das jetzt bei den nächsten Königen häufiger durch. Dass irgendwie vielleicht der König umgebracht wird oder was auch immer, aber das Volk setzt immer wieder einen Sohn Davids ein. Weil Gott treu ist. Wo man bemerkt, dass Gott auch die Herzen der Menschen lenkt, das ist Psalm 33, Vers 15, Gott lenkt die Menschen der Herzen. Auch wenn uns das manchmal ein bisschen komisch vorkommt, weil wir doch so gern auf den freien Willen pochen, dass man sich ja für Jesus entscheidet und alles. Auf der anderen Seite sagt die Bibel uns aber nicht nur, dass der Mensch eine eigene Verantwortung hat, sondern auch, dass Gott es lenkt. Und wenn wir uns jetzt den König Achasia angucken, können wir uns auch fragen, warum hast du jetzt gerade diesen König am Leben gelassen, so wie der sich benommen hat? Also, jetzt, ich lese es gleich, aber weil, wenn ein anderer König drangekommen wäre, wer weiß, vielleicht wäre er ja besser gewesen. Und ich sage mir, naja, vielleicht hat Gott tatsächlich den Besten rausgepickt und gesagt, der ist wenigstens nicht ganz so schlimm wie seine Brüder. 22 Jahre alt war Achasia, als er König wurde. Und er regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalja, die Tochter Omris. Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Also, das haben wir auch beim letzten Mal schon gehabt. Ich denke, davor hatte ich es auch schon, bin mir nicht mehr ganz sicher. König Josaphat, der Großvater Achasias, hat Frieden geschlossen mit dem Nordreich Israel. Das ist erstmal nicht verkehrt, weil wir hatten Krieg miteinander die ganze Zeit, alle Könige vorher und ab da nicht mehr. Allerdings war das zu einem Preis, weil nämlich Joram, der Sohn von Josaphat, Atalja, die Tochter, also hier heißt es Tochter Omris, Tochter kann man auch mit Enkelin übersetzen. Ja, jetzt einfach an die Nachkommen. Also, Moment, jetzt muss ich gerade selber, ich will das Hebräisch. Ben, der Sohn, heißt einmal der direkte Sohn, kann aber auch der Nachkomme heißen. Also Jesus ist ja der Sohn Davids. Und David ist ja nicht direkt sein Vater, sondern da ist ja alles Mögliche davor. Aber kann eben heißen der Nachkomme. Genau wie das Wort Av, der Vater, Vorfahre heißen kann. Das heißt also jetzt, Atalja ist Tochter Omris in dem Sinn, dass sie die Tochter von Ahab, dem Sohn Omris, ist. Ahab hat Isabel geheiratet. Isabel war die Tochter des phönizischen Königs und sie hat den Baalskult so richtig nach Israel gebracht. Der war vorher schon da, war auch im Südreich schon da, aber die hat so richtig durchgezogen. Und das hat sie ihrer Tochter mitgegeben. Und die Tochter, haben wir letztes Mal gesehen, die hat schon ihren Mann dazu bewegt, dass er sich nicht an den Gott Israels hält, sondern an Baal. Und jetzt macht sie dasselbe mit ihrem Sohn auch. Und da merkt man, was für eine ungeheure Verantwortung Mütter haben. Das wird in unserer Gesellschaft ziemlich schlecht gemacht, Mutter zu sein. Eine Frau muss arbeiten, sonst ist sie nichts. Also es ist, aus irgendwelchen Gründen haben sich die Leute gesagt, eine Frau muss genauso sein wie ein Mann, sonst ist sie nichts wert. Also früh aufstehen, draußen arbeiten, Geld verdienen und so weiter, weil man das, was die Frau im Haus arbeitet, nicht wertschätzen möchte. Beziehungsweise der Teufel schätzt es sehr wert, was die Mutter macht. Und weil er weiß, wie wertvoll das ist, darum versucht er es zu zerstören. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel, bei dem die Großmutter und die Mutter den König so beeinflusst haben, dass sie ihn komplett verderben. Wir haben ein Beispiel in die andere Richtung, das ist Timotheus im Neuen Testament. Dem schreibt Paulus in seinem zweiten Brief, ich zitiere sie sinngemäß, ich weiß aber, dass der Glaube, der in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat, auch in dir wohnt. Also Timotheus ist ja Halbjude gewesen, sein Vater war Grieche und Paulus hat gesagt, okay, du hast keinen jüdischen Vater, deswegen bist du nicht beschnitten worden, aber du hast eine jüdische Mutter. Und damit das jetzt keinen Anstoß gibt für die Juden, beschneide ich dich. Bei Titus hat er das übrigens nicht gemacht. Titus kam komplett aus den Heiden. Aber Timotheus hat eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter gehabt, die ihn beeinflusst haben. Klar, das ist nochmal da anders gewesen in der damaligen Kultur, weil die Kinder halt zu Hause waren mit Mutter und die Großmutter dann auch noch oft dort zu Hause. Und die haben den Kindern erzählt. Aber das kann eben eine Großmutter auch heute machen oder eine Mutter. Vielleicht auch anders. Das Problem ist bloß, wir überlassen das mittlerweile gern den Experten. Also mit den Experten ist ja in der Corona-Zeit ganz groß geschrieben worden, wo die Experten fast zu Göttern gemacht wurden. Und Leute, die das skeptisch gesehen haben, wurden dann oft auch gleich verschrien als Heretiker, also Irrlehrer, zumindest im Ansatz. Also ganz unterschiedlich, mit wem man es da zu tun hatte, aber auf alle Fälle, wir haben gewissermaßen die Erziehung an die Experten weitergegeben. Kommen die Kinder gleich in die Kindertagesstätte, weil Mama arbeiten muss, dann kommen sie in den Kindergarten. Wenn sie Glück haben, ist es ein christlicher Kindergarten. Und zwar ein christlicher Kindergarten, bei dem christlich auch bedeutet, dass es um Jesus Christus geht. Dann kommen sie in die Schule und haben immer mit anderen Leuten zu tun. Sind also stundenlang am Stück mit Leuten beisammen, die die Kinder überhaupt nicht gut kennen. Die haben das zwar gelernt, aber die kennen das Kind gar nicht. Wer ist besser in der Lage, mit einem Kind umzugehen als die Mutter? Und natürlich, es gibt Schwierigkeiten in der Erziehung, muss ich dir jetzt nicht erzählen, wenn die Kinder sich irgendwie benehmen, aber dafür hat man dann andere Mütter. Entweder die eigene Mutter und Schwiegermutter oder halt auch andere Mütter im Umkreis, dass man dann gemeinsam daran geht. Wie gesagt, also das kann jetzt wunderbar von einer gewissen politischen Seite als Chauvinismus verschrien werden, aber für eine ordentliche gesellschaftliche Entwicklung ist es viel, viel besser, wenn die Kinder bei den Müttern sind und die Mütter den Kindern dann aber auch was Gutes beibringen. Also, wenn ich jetzt nicht zu viel rede, haben wir heute auch noch ein Beispiel von einem, wo es eigentlich wirklich gut war, dass er nicht bei der Mutter war. Beziehungsweise, also dass er halt von anderen erzogen wurde. Je nachdem, eben, Ahasja ist wenig zu sagen, also von daher komme ich vielleicht gleich noch dazu. Vers 4, darum, Faustregel beim Bibellesen, wenn ich das Wort darum sehe, kurz anhalten und sehen, wieso es darum steht. Hier ist das darum, die zwei Verse davor, seine Mutter Athalia und die Mutter, die Großmutter Isabel, die hier nicht direkt erwähnt wird, aber genau. Darum tat er, was dem Herrn missfiel, wie das Haus Ahab. Also er kommt ja mütterlicherseits, beziehungsweise großmütterlicherseits von Ahab her. Denn sie waren seine Ratgeber nach seines Vaters Tod, ihn zum Verderben. Wie waren sie seine Ratgeber? Das kommt jetzt. Er wandelte nach ihrem Rat, denn er zog hin mit Joram, dem Sohn Ahabs. Das ist jetzt nicht Joram sein Vater, sondern Joram sein, Moment, jetzt muss ich gerade selber überlegen, Joram sein Onkel. Ja, es müsste der Onkel sein, jetzt bin ich gerade selber wieder. Das ist das Gemeine, da kommt man bei den Jorams und Ahasas so durcheinander, müsste aber sein Onkel sein. Ja. Und mit dem ist er unterwegs. Und dann ist hier diese interessante Phrase, er wandelte in ihrem Rat. Gibt es eine Bibelstelle, die in der es handelt vom Wandeln im Rat? Ist natürlich eine Trickfrage. Natürlich ja. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wandeln ist in der Bibel auch ein anderes Wort für Leben. Aber also, weil es gibt den Lebensweg, den Lebenswandel. Das ist tatsächlich ganz wörtlich gemeint da. Ich laufe auf demselben Weg wie die Gottlosen und nicht auf demselben Weg wie diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, der ja selber der Weg ist. Und dann geht es in Psalm 1 noch weiter, also der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Erst geht er, dann sitzt er, noch tritt auf den Weg der Sünder, das haben wir zuerst. Da heißt, also das kann man auch mit, er steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das heißt, erst ist er unterwegs, dann steht er fest und dann sitzt er ganz. Und im Kontrast dazu ist derjenige, der seine Lust hat am Gesetz, so ist es in Luther übersetzt, an der Anweisung des Herrn, an der Tora, also an der Bibel, ganz grob gesagt. An der Bibel und der darüber brütet, der sich das selber immer wieder durchgeht, durchkaut, der es im Mund hat, Tag und Nacht. Das Wort heißt dort tatsächlich, der es wiederkäut. Es gab einen Pfarrer, der hat immer noch auf der Türschwelle nach einem Hausbesuch kehrt gemacht und den Leuten ein Bibelwort gesagt und sagte, und das jetzt bitte wie ein Bonbon unter die Zunge legen und kauen. Irgendein Bibelvers, das kann das Losungswort morgens sein. Einer der Verse von denen, der Losungsvers oder der Lehrvers, und den dann durchkauen den Tag. Und dann ist garantiert, was er tut, das gerät wohl. Ist jetzt hier nicht bei Ahasja, der geht in die andere Richtung. Denn er zog hin mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Kampf nach Ramoth in Gilead gegen Hazael, den König von Aram. Aber die Aramäer verwundeten Joram, sodass er umkehrte, um sich in Jezreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm bei Rama geschlagen wurden, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Er war im Gebiet im heutigen Jordanien, östlich des Jordans. Ist dort verwundet worden und ist dann nach Jezreel. Jezreel liegt an einer riesengroßen Ebene, die an einer anderen Stadt noch liegt, nämlich Megiddo. Und der Berg Megiddo heißt auf Hebräisch Har Megiddo, findet sich in der Offenbarung wieder als Har Mageddon. Das H ist dann irgendwann weggefallen im Lateinischen Armageddon. Das ist beim heutigen Haifa, wenn man auf eine moderne biblische Karte guckt. Direkt dahinter. Ein perfektes Schlachtfeld. und auch eine sehr fruchtbare Ebene. Und jetzt dort in Jezreel, dort in der Stadt, wo auch Ahab einen Palast hatte, da hat er von Naboth den Weinberg geklaut und alles, da lässt er sich jetzt heilen. Und das Heilen könnte tatsächlich bedeuten, dass er das mit irgendwelchen Götzenpraktiken versucht hat. Und Achasia, der Sohn Jorams, Moment. Und Achasia, der Sohn Jorams, der König von Juda, also jetzt der andere Joram, ne? Der zog hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, weil er krank lag. Also, der König vom Nordreich ist verwundet, ist krank, ist in Jezreel. Der andere König kommt auch nach oben in den Norden, um ihn zu besuchen, weil ist ja sein Onkel. Allein schon deswegen. Nur in diesem Fall ist der Krankenbesuch verheerend. Denn es war von Gott über Achasia zu seinem Verderben beschlossen, dass er zu Joram käme. Wow, Gott hat das Verderben beschlossen nach nur einem Jahr. Übrigens der König im Südreich, der am kürzesten regiert hat. Es gab noch einen, der hat 2 Jahre regiert, aber ansonsten Achasia ist der kürzeste. Und es ist gut möglich, dass Gott das Verderben beschlossen hat und alles, was danach noch passierte, damit es einen Neuanfang geben konnte. Weil wenn Achasia länger gelebt hätte, dann hätte er einen seiner Söhne erzogen in der gleichen Weise wie er und dann wäre Israel bzw. Juda noch schneller ins Verderben gekommen. Und als er kam, zog er mit Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimschis, den der Herr gesalbt hatte, um das Haus Ahab auszurotten. Das hatten wir in 2. Könige 9. Elisa hat seinen Diener geschickt zu Jehu, einem Hauptmann in Nordreich, der ist zum König gesalbt worden. Und Jehu hat dann einmal Tabula Rasa gemacht. Er hat das ganze Haus Ahabs ausgerottet, hat den Baalskult ausgerottet, hat es bloß leider nicht komplett geschafft, die Kurve zu kriegen, dass er gesagt hat, jetzt dienen wir als Israel wieder ganz dem Gott Israels. Aber hier kommt das Gericht über das Haus Ahabs und weil Joram und Achasia beide im Weg Ahabs leben, darum trifft sie beide das Gericht. Und als nun Jehu die Strafe am Hause Ahab vollzog, traf er auf einige Obere aus Juda und auf die Söhne der Brüder Achasias, die Achasia dienten, und tötete sie. Also die Söhne der Brüder, das heißt dessen Neffen, damit die auch sich nicht den Thron jetzt plötzlich nehmen können, weil die waren genauso schlimm anscheinend. Und er suchte Achasia und man fing ihn in Samaria, wo er sich versteckt hatte. Und er wurde zu Jehu gebracht. Jezreel liegt am Rand dieser Ebene und in der Nähe davon liegt Samaria, aber man muss schon noch eine Zeit fahren. Also der hat sich schon noch mal versteckt in der Landeshauptstadt. Und er wurde zu Jehu gebracht. Der tötete ihn und man begrub ihn, denn sie sprachen, er ist Josaphats Sohn, der von ganzem Herzen den Herrn suchte. Das ist interessant. Joram, mit dem ist man nicht gut umgegangen, mit Isabel, die konnte man nicht mehr bestatten, weil sie von Hunden gefressen wurde. Aber bei Ahasia hat man gesagt, der ist der Sohn oder beziehungsweise Enkel Josaphats. Und weil Josaphat den Herrn gesucht hat, darum sind wir jetzt den Gebeinen Ahasias gnädig. Hat er nicht verdient. Und so haben wir es auch nicht verdient, dass Gott uns gnädig ist, unseren toten Gebeinen. Also ohne Jesus sind wir tot. Da leben wir zwar, aber sind tot in unseren Sünden. Aber um Jesu willen sagt Gott, ich verderbe deinen toten Leib nicht, sondern wenn du zu ihm gehörst, dann lebst du, dann bist du mit Jesus begraben und wieder auferstanden in der Taufe. Und es war niemand mehr aus dem Hause Achasias, der zum Königtum tüchtig war. Achasia hat eben nur ein Jahr regiert. Und in der Zeit davor hat er zwar Söhne gezeugt. Das lesen wir gleich. Aber er hat nicht so früh angefangen, weil er gedacht hat, oh, ich regiere noch länger. Das heißt, all seine Söhne, die er gezeugt hat mit verschiedenen Frauen, die waren noch alle zu klein. Und das nutzt jetzt Athalia, die Mutter Jorams, die Tochter Isebels, aus. Das ist jetzt Vers 10 in Kapitel 22. Als aber Athalia, die Mutter Achasias, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Juda. Warum? Weil sie weiß, jetzt kann ich allein regieren. Jetzt, also vor allem wenn ich das jetzt mache, kann ich meine eigene neue Dynastie aufbauen. Dann kann ich irgendwann noch den heiraten, den ich möchte. Was, keine Ahnung, ob sie das jetzt wirklich wollte, weil für die nächsten 6 Jahre lesen wir nichts davon. Aber das war eine machtgierige Frau, die obendrein gesagt hat, und wir machen das im Namen Baals, nicht im Namen Gottes. Und sie kommt aus dieser Kultur, dass man alle umgebracht hat aus der vorigen Dynastie. War ihr egal, was danach passiert ist. Aber, es ist interessant, wo manchmal ein Aber steht in der Bibel. Man sagt gerne, wenn ein Aber in einem Satz kommt, kann man das davor alles vergessen. Du hast ja recht, aber. Ich halte mich trotzdem nicht dran, weil ich meine eigenen Gründe habe. Oder ich nenne das gerne den Aberglauben. Ich glaube, aber. Da habe ich letztens in Mühlacker dazu gepredigt, dass die Israeliten schon irgendwie geglaubt haben, Gott will ihnen das Land geben, aber da sind die Riesen. Und Kaleb dann dagegen, der gesagt hat, ja, da sind die Riesen, aber Gott. Und hier haben wir das zweite Aber, ein Aber Gott, aber er wirkt durch Menschen. Wie am Anfang bei Achazia, der einzig übrig gebliebene war, gibt es jetzt hier wieder einen, der übrig geblieben ist. Diesmal aber nicht durch, in Anführungszeichen, Zufall, sondern weil hier jemand ganz gezielt hingegangen ist. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Achasias, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. Was ist die Bettenkammer? Die Bettenkammer ist im ersten Tempel Salomos der Platz, an dem die Priester geschlafen haben, die den Dienst getan haben am Haus. Also die Priester kamen immer eine Woche pro Jahr, beziehungsweise eine Woche auf einmal, dann hat es wieder gedauert, dann kamen sie noch eine Woche und an den großen Festen kamen sie alle. Und diejenigen, die Dienst getan haben, haben in dieser Bettenkammer geschlafen. Und jetzt bringt die Josheba, die Königstochter, oder eine Königstochter, bringt ihn jetzt in diese Bettenkammer, bringt ihn in den Tempel. Wie kommt sie denn da hin? Wird direkt hier erklärt. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada. Und dieser Jojada, das ist der hohe Priester. Zumindest in 6 Jahren ist er hoher Priester, aber zu dem Zeitpunkt weiß ich gerade nicht genau. Da hat Joram, also der Vater Achasias, der Sohn Josaphats, obwohl er so ein gottloser König war, hat er seine Tochter an den Priester verheiratet. Wahrscheinlich, weil er sich ein bisschen gedacht hat, ja, ist nicht ganz verkehrt, wenn man mit dem Priester noch irgendwie gute Bande hat. Und das, was vielleicht einfach nur politisches Denken war, das hat Gott genutzt. Also man soll sich schon manchmal wundern oder man soll nicht ausschließen, dass Gott nicht auch durch Ehen wirken kann. Selbst wenn sie nur politisch geschlossen wurden. Keine Ahnung, vielleicht hat sich Jojada auch verguckt in die Josheba und kam dann zum König und hat gesagt, ich will deine Tochter heiraten. Aber auf alle Fälle, Jojada war ein gläubiger Mann und hat das auf seine Frau spätestens dann übertragen. Und so hat Josheba ihren Neffen gerettet. Und jetzt haben wir zuerst Achazia gehabt, der von seiner Mutter total negativ beeinflusst war. Und jetzt haben wir hier Joasch, der von seiner Tante positiv beeinflusst war. Also, wie ich vorhin über das Toll seiner Mutter geredet habe, das wäre in diesem Fall vielleicht gar nicht gut gewesen. Hier hat Gott Joasch rausgenommen aus seinem alten Umfeld und hat ihn dorthin gesetzt, wo er wirklich etwas Gutes lernen konnte. Und er war bei ihnen im Haus, Moment, ich habe gerade was übersprungen, so verbarg in Josheba die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Achazias Schwester, vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. Gott wirkt wieder. Alle sterben, bis auf einen. Das haben wir übrigens auch dann bei Jesus. Alle sterben in Bethlehem, außer einem. Weil Jesus kurz vorher rausgeschickt wird. Und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt 6 Jahre, solange Atalja im Lande Königin war. Das heißt, der kleine Junge wächst beim Priester, beim Hohenpriester und bei seiner Tante im Tempel auf. Und das wird wichtig, also das machen wir definitiv nicht mehr heute, aber in Kapitel 24 kümmert er sich dann um den Tempel. Weil er halt im Tempel aufwächst und in diesen 6 Jahren schon mitkriegt, da wird sich nicht ordentlich drum gekümmert. Und er kriegt immer wieder mit, was der Tempel eigentlich für eine Bedeutung hat für Israel. Und sieht aber, wie der Tempel missbraucht wird und wie er vernachlässigt wird. Und das ist etwas, wenn unsere Kinder im Tempel aufwachsen, und zwar der Tempel ist die Gemeinde, wenn sie in der Gemeinde Gottes aufwachsen, dann kriegen sie die Missstände mit und auch die weniger und auch aber die guten Sachen und wachsen damit hinein. Und dafür ist es dann eben auch wieder wichtig, wenn Mutter, Großmutter, Tanten und natürlich auch die Männer, aber also die Mütter haben dann noch den engeren Kontakt, weil die halt 9 Monate vorher schon Vorbereitung hatten. Wenn die sich mit dem Kind über den Glauben beschäftigen, dann wird da auf einmal was Gutes draus. Jetzt gehen wir in Kapitel 23 und das kriege ich noch irgendwie hin. Aber im 7. Jahr fasste Jojada Mut und schloss einen Bund mit den Hauptleuten über 100, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Jishmael, dem Sohn Jochanans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseja, dem Sohn Adajas und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Die zogen umher in Juda und brachten die Leviten aus allen Städten Judas zusammen und die Häupter der Sippen in Israel, dass sie nach Jerusalem kämen. Das macht er jetzt alles im Geheimen. Und es ist auch nochmal interessant, dass er jetzt Mut fasst. Dass er sich sagt, jetzt fange ich es an. 6 Jahre hat er gebraucht. Und im 7. Jahr macht er es endlich. Manchmal braucht es ein bisschen. Also vielleicht, er hätte ja eigentlich schon ganz am Anfang sagen können, guckt mal hier, Joasch lebt, das machen wir. Aber es hat bei ihm gebraucht. Und das ist, bei uns brauchen die Dinge auch manchmal ein bisschen, bis wir den Mut ergreifen. Bis wir den Mut ergreifen, dass wir sagen, und der Sohn Davids soll jetzt auch Herr in meinem Leben sein, auch an dieser Stelle. Joasch als Nachkomme Davids ist auch ein Sohn Davids. Zwar nicht der ultimative Jesus, aber das ist ein Bild hier. Jojada, sein Name bedeutet übrigens, der Herr kennt oder der Herr weiß. Der erkennt jetzt auf einmal, der Sohn Davids muss wieder auf dem Thron sitzen. Und darum setzt er jetzt alles in Bewegung. Und holt die Leviten, das sind die, die am Haus besonders dienen, die sich nach dem goldenen Kalb so besonders eingesetzt haben für Gott. Und darum Gott geheiligt wurden. Aber auch alle anderen Oberhäupter aus Israel sollen mit dazukommen. Und die ganze Gemeinde schloss einen Bund im Hause Gottes mit dem König. Ein Bund schließen, das heißt, Wir verpflichten uns, dies zu tun, du verpflichtest dich, das zu tun. Und das wird dann besiegelt durch Blut. Das haben wir dann heute nicht mehr ganz so krass, beziehungsweise, nein, wir haben das Blut schon, wir haben das Abendmahl. Weil Jesus gesagt hat, ich als der König, ich als der Hohepriester schließe einen Bund mit euch, aber ich bin derjenige, der die Hauptverantwortung trägt. Ihr gehört einfach dazu, aber ich mache das alles. Ich sterbe sogar im Voraus für das, was ihr da falsch macht. Also weil bei so einem Bund ist eigentlich die Sache, wenn eine von den beiden Parteien den Bund bricht, muss die Brecherseite sterben. Aber Jesus hat gesagt, den Part übernehme ich auch schon. Und die ganze Gemeinde schloss einen Bund im Hause Gottes mit dem König. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, des Königs Sohn soll König sein, wie der Herr den Söhnen David zugesagt hat. Also, er weiß, Gott hat's gesagt, das ist Gottes Wort und daran halten wir uns. Gottes Wort in meinem Leben umsetzen. Ganz besonders in dem Punkt, dass ich sage, Jesus ist der König in meinem Leben. Und alles, was dann daraus folgt. Das ist für mich vielleicht im Anfang unangenehm, weil ich weiß, ich muss alle meine Götzen plötzlich wegtun. Alles, was ich mir selber an Götzen aufgebaut habe. Aber im Endeffekt ist es genau das, was Gott will und was gut für mich ist. Unter Athalia, der einzigen Frau in der Herrschaft im Reich Israel, lief es nicht gut. Eigentlich ganz progressiv, eigentlich wunderbar. Aber nein, genau das Falsche. So sollt ihr tun. Ein Drittel von euch, den Priestern und Leviten, die am Sabbat ihren Dienst antreten, soll Wache halten an den Toren. Und ein Drittel am Hause des Königs, ein Drittel am Grundtor. Aber alles soll in den Vorhöfen am Hause des Herrn sein. Sodass niemand in das Haus des Herrn gehe, nur die Priester und die Leviten, die Dienst tun. Die sollen hineingehen, denn sie sind heilig und alles Volk tue nach dem Gebot des Herrn. Und die Leviten sollen sich rings um den König herumstellen, ein jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus des Herrn geht, der sei des Todes. Und sie sollen um den König sein, wenn er aus- und eingeht. Jetzt kommt es zu einem Putsch, aber einem göttlichen Putsch in diesem Fall. Weil die Athalia eben, das Einzige, was wir mitgekriegt haben, ist, dass sie dass sie alle anderen Könige umgebracht hat und sonst haben wir nichts zu ihrer Herrschaft. So gering schätzt Gott Athalia, dass er nicht mal sich die Mühe gibt, dass er irgendwas in seinem Wort über sie erwähnt, was sie gemacht hat. Und die Leviten und ganz Juda taten, wie der Priester Jojada geboten hatte. Und in jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Denn der Priester Jojada ließ die Abteilung nicht auseinandergehen. Es ist übrigens interessant, dass es am Sabbat ist. Am Sabbat gibt es immer spezielle Opfer. Der Sabbat ist der letzte Tag der Woche. Der Sabbat ist der Ruhetag. Als Salomo den Tempel gebaut hat, da heißt es, Gott hat seinem Volk Ruhe gegeben. Als Israel das Land schon eingenommen hatte, da heißt es auch, Gott hat ihnen Ruhe gegeben. Und andererseits wird im Hebräerbrief aus Psalm 95 zitiert, da schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eintreten. Also dieser Widerspruch. Und dann heißt es im Hebräerbrief aber weiter, es ist nun doch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und diese Ruhe kommt dadurch, dass der Sohn Davids auf dem Thron ist. Hier Joasch, der halt König wird, und aber ultimativ dadurch, dass Jesus den Thron einnimmt in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in der Welt. Und letztlich wird der Nahostkonflikt auch nur dadurch in den Frieden kommen, wenn der Sohn Davids sowohl bei den Palästinensern als auch bei Israel in den Herzen regiert. Das mag sich noch ein bisschen hinziehen. Aber das, eigentlich ist das die Lösung. Alles andere ist temporär, es kann sein. ob Israel jetzt Palästina ganz platt macht, also den Gazastreifen oder was auch immer, ob da wieder ein Frieden verhandelt wird. Das alles ist temporär. Bis Jesus in Israel herrscht. Und dann heißt es bei Sacharja, dass dann das Reich der Philister wie eine Provinz in Juda sein wird. Dann ist Friede. Dann ist echter Friede. Und das ist hier auch sinnbildlich dadurch, dass sie am Sabbat das machen. Und der Priester Jojada gab den Hauptleuten über 100 die Spieße und Schilde und die Waffen des Königs David, die im Hause Gottes waren. Spieße und Schilde und andere Waffen hat alles mit geistlicher Kriegsführung zu tun, alles mit dem Schutz und den Angriffsmöglichkeiten, die uns das Wort Gottes und das Blut Jesu bieten und seine Auferstehung. Aber das wäre mir jetzt zu viel, denn ich will das Kapitel noch durchkriegen. Und er stellte alles Volk auf, einen jeden mit seiner Waffe in der Hand. Von der rechten Seite des Hauses im Süden bis zur linken Seite im Norden vor dem Altar und dem Hause um den König herum. Und sie führten den Sohn des Königs heraus. Also erstmal alles organisiert und dann kommt er aus dem Tempel. Wie Jesus einmal aus dem himmlischen Tempel herauskommt und in dieser Welt sichtbar wird. Und sie führten ihn heraus, setzten ihm die Krone auf und gaben ihm die Ordnung und machten ihn zum König. Er ist eigentlich schon König gewesen. Von seiner Geburt her und dadurch, dass sein Vater gestorben ist und er der Einzige war. Darum war er schon König. Aber sie haben ihn trotzdem nochmal zum König gemacht. Und so ist Jesus auch schon König. Aber ich muss ihn trotzdem nochmal zum König machen. Und in einer gewissen Weise muss ich das jeden Tag wieder neu machen. Und jede Woche sozusagen nochmal ganz neu, jeden Sonntag gewissermaßen, am Tag, an dem wir in die Auferstehung denken. Jeden Monat nochmal, jedes Jahr nochmal, immer wieder sagen, und Jesus, du bist Herr über diesen Tag, du bist Herr über diese Woche, du bist Herr über diesen Monat, du bist Herr über dieses Jahr. Auch und gerade in meinem Leben. Du hast die Ordnung, nicht ich. Du bist der Gott der Ordnung und des Friedens. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn. Das spricht davon, dass er vom Heiligen Geist erfüllt werden soll. Und sie sprachen, es lebe der König. Als aber Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herzulief, um den König und zu umjubeln, gingen sie zum Volk in das Haus des Herrn. Der Palast des Königs war seit Salomos Zeiten direkt neben dem Tempel. Der König hat einen direkten Zugang in den Tempel gehabt. Darum standen die Palastwachen jetzt auch dort am Eingang. Der König war der Einzige, der auch nachts in den Tempel konnte. Also, und die Priester, die dort waren, aber ansonsten, das war der Einzige. Und Athalia kann das natürlich jetzt auch machen. Sie geht da runter, weil sie mitkriegt, nanu, was ist da? Reißt das Polizeisperrband ab, das sie selber hat anbringen lassen, keine Ahnung. So. Und sie sah und siehe, der König stand an seiner Stätte im Eingang und die Oberen und die Trompeter um den König und alles Volk des Landes war fröhlich und man blies die Trompeten und die Sänger mit allerlei Saitenspiel standen da und gaben das Zeichen zum Jubel. Das ganze Volk ist fröhlich, denn der Sohn Davids ist wieder auf dem Thron. Das ist das, was passiert, wenn Jesus den Thron wieder einnimmt in meinem Leben. Und dann kommt das, was vorher regiert hat. Athalia zerriss ihre Kleider und rief, Aufruhr, Aufruhr, weil sich mein Fleisch dagegen sträubt, dass Jesus der König ist. Aber der Priester Jojada gebot den Hauptleuten über 100, die über das Heer gesetzt waren, führt sie zwischen den Reihen hinaus und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Da wird jetzt radikaler Bruch gemacht. In den Medien heute würde jetzt geschrieben, ultrakonservativer religiöser Extremist begeht Putsch gegen die erste weibliche Herrscherin im Reich Juda, die auch noch so, und man könnte dann da noch bei ihr irgendwas, die erste progressive weibliche Herrscherin, die halt so religionsoffen war, dass ja auch Baal verehrt werden durfte, aber nein, der engstirnige Priester hat sie beseitigt, weil die Welt sich halt auf die Seite derer stellt, die mit dem Gott Israels nichts zu tun haben wollen. Aber der Jojada war auf der richtigen Seite. Auch wenn es für uns total unvorstellbar ist, dass jemand dafür sterben muss. Aber ja, Sünde tötet. Und wenn wir uns vom Gott Israels abwenden, wenn wir uns von Jesus abwenden, bedeutet das für uns auch den Tod. Und zwar einen schlimmeren Tod als den, dass wir in dieser Welt sterben. Sondern den ewigen Tod. Und darum muss ich jetzt in diesem Leben immer wieder mein Fleisch töten. Paulus beschreibt das in Römer 12, 1 und 2 so, dass wir uns als lebendige Opfer verstehen, die sich jeden Tag wieder neu auf den Altar legen und dort verbrannt werden. Dass ich jeden Tag wieder neu sage, mein Fleisch ist nichts, Jesus ist König, Jesus herrscht. Aber das Interessante ist, dann regiert, also sonst regiert die Sünde, aber sonst so regiert Jesus durch seinen Geist. Und dann bin ich in der Lage, das Leben zu leben, das Jesus auch gelebt hat. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ich nicht sündige, sondern sogar in dem Sinn, dass ich die Werke tun kann, die Jesus getan hat und noch größere Dinge tun kann. Also, das ist eine Dimension, die sich uns noch gar nicht so oft auftut, aber wenn Jesus in mir lebt, kann er natürlich all das machen, was er auf Erden schon getan hat. Und jetzt noch Größeres. Und das machen sie jetzt nämlich. Und alles, was dazugehört, auch raus, alles weg. Radikal wird Schluss gemacht. Was wir eben auch jeden Tag wieder neu tun müssen. Manchmal stündlich. Manchmal abends nochmal neu, bevor wir wieder ins Bett gehen. Und wenn wir es doch nicht geschafft haben, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und sie legten Hände an sie, und als sie an den Eingang des Rostors kamen am Hause des Königs, töteten sie sie dort. Und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem ganzen Volk und dem König, dass sie des Herrn Volk sein sollten. Das ist das, was Jesus beim Abendmahl gemacht hat. Er hat mit Gott und uns und sich als dem König einen Bund geschlossen. Er ist der Mittler. Er steht dazwischen. Also, nochmal ganz genau hier. Der Bund ist zwischen dem Herrn und dem ganzen Volk. Also zwischen Gott und uns. Und dann aber auch zwischen dem Volk und dem König. Weil der König dazwischen steht. Der König ist einer von denen, die uns vor Gott vertreten. Natürlich können wir direkt zu Gott kommen, aber durch ihn. Aber durch Jesus habe ich freien Zugang zum Vater. Da muss ich vorher nichts mehr machen. Und das Volk, das ganze Volk, ging hinab in das Haus Baals und brach es ab. Und seine Altäre und die Bilder zerbrachen sie und töteten Mattan, den Priester Baals, vor den Altären. Resultat, dass Jesus König ist in meinem Leben, ist, dass ich die alten Altäre abbreche. Das kann ziemlich anstrengend sein. Wie es da anstrengend war, die Altäre mit den Hämmern oder was auch immer man hatte, zu zerbrechen und sogar noch den Priester umzubringen oder halt hinzurichten. Das kann manchmal dauern, weil sich mein Fleisch eben wieder dagegen sträubt. Martin Luther hat mal gesagt, in der Taufe wird der alte Adam ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Und dann, ich weiß gerade nicht, ob er es an demselben Punkt dann sagt oder an einer anderen Stelle, er sagt dann aber auch noch, der alte Adam muss täglich neu ersäuft werden in den Wassern der Taufe. Ja, ich glaube, er sagt das und dann kommt eben nochmal, und das Biest kann schwimmen. Und genau das ist hier. Er ist König. Achasja wird umgebracht. Und die Leute bei ihr. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wieder kommt der Bund. Okay, wir gehören dazu. Und deswegen brechen wir jetzt die Altäre ab. Wir töten den. Und dann geht es wieder noch einen Schritt weiter. Und Jojada bestellte die Ämter am Hause des Herrn aus den Priestern und den Leviten, die David für das Haus des Herrn verordnet hatte. dem Herrn Brandopfer zu bringen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, mit Freuden und mit Liedern nach Davids Weisung. Dann kommen die Ordnungen Gottes, die durch David, durch Jesus, hineingegeben sind in die Gemeinde wieder rein. Was auch wieder bedeutet, dass ich die Dinge nicht tue, wie sie in der Welt getan werden. Gott hat seinem Volk ganz bestimmte Anweisungen gegeben, wie der Gottesdienst sein soll, als Abgrenzung davon, wie es bei den Heiden gemacht wurde. Und wie macht er das? Durch sein Wort. Gerade die fünf Bücher Mose, nochmal ganz besonders das dritte Buch Mose, beschreibt Israel als anderes Volk als die anderen. Ihr seid heilig, weil ich heilig bin. Und das ist die Heiligung. Und da heißt es in Hebräer 13 davon, wir sollen der Heiligung nachstreben, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Wenn wir das aber machen, wenn ich sage, okay, wie möchtest du, dass ich mein Leben lebe? Das lese ich jetzt in der Bibel und wende das auf mich an. Dann habe ich die Garantie, dass ich Gott sehe. In diesem Leben noch nicht unbedingt mit meinen menschlichen Augen, aber ich sehe ihn mit den geistlichen Augen. Und ich sehe, wie er die Wunder für mich tut, die ich nötig habe in meinem Leben. Und letztlich werde ich ihn dann halt sehen, wenn er als König kommt, und werde ihn freudig empfangen als meinen König. Und er stellte Wachen an die Tore am Hause des Herrn, dass niemand hineinkäme, der sich an irgendetwas unrein gemacht hatte. Das gehört auch zu all dem, was in den fünf Büchern Mose steht, alles Unreines aus dem Tempel rauszuhalten. Teil der Heiligung. Und er nahm die Hauptleute über 100 und die Mächtigen und die Herren im Volk und alles Volk des Landes und führte den König vom Hause des Herrn hinab. Und sie, übrigens, hinab heißt einfach bloß weg vom Haus des Herrn. Je nachdem, wie es damals gebaut war, war eine Treppe vom Königspalast runter in den Tempel. Aber es ist hinab, weil der Tempel geistlich höher ist als das Haus des Königs. Jetzt muss ich gerade wieder gucken. Da. Und sie zogen durch das obere Tor in das Haus des Königs und ließen den König sich auf den königlichen Thron setzen. Und nochmal ist er wieder zum König gemacht. Also wieder dieses, immer wieder wird er zum König gemacht. Und zwar derselbe. Und alles Volk des Landes war fröhlich, aber das Land blieb still, obwohl Athalia mit dem Schwert erschlagen war. Also das Volk war fröhlich und es blieb still. Das heißt zum einen, es gab keinen Aufruhr. Warum hätte es einen Aufruhr geben können? Naja, weil Athalia vorher regiert hat und es war ja ein Putsch in gewisser Weise. Auch wenn Joasch der rechtmäßige Erbe war. Und das andere, das Land war still, obwohl Athalia gestorben ist. Wenn der König, oder halt in diesem Fall die Königin starb, hat das ganze Volk geklagt und das laut. Aber das haben sie nicht gemacht. Denn wir sollen dem Fleisch kein bisschen nachtrauern. Das machen wir gerne, weil wir uns halt an uns selber gewöhnt haben. Weil wir sagen, nee, ich habe das so gerne, was ich da an Sünden begehe. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen dem keinen Deut nachtrauern. Radikalen Bruch. Denn das, was wir in Jesus haben, ist um Welten besser als das, was wir in unserem eigenen Fleisch vollbringen können. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du König in unserem Leben sein willst. Und wir machen dich heute wieder zum König in unserem Leben. Persönlich und in unserer Gemeinde und in unserer Welt. Du bist der König. Fang bei mir an, bei den Dingen, die dich stören, dass sie raus sollen. Danke, dass du uns diese Freude schenkst, weil du auf dem Thron sitzt und dass du alles in Ordnung bringst. Amen.